Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Wir haben ein großes und gewaltiges Thema, vor dem man geradezu erschrecken könnte. Reichtum und Umfang biblischer Prophetie. Zu den Worten, die ihres eigentlichen Inhaltes beraubt wurden, wie Glauben und Liebe und Treue und Erlösung und Versöhnung und Heiligung und so weiter, gehört auch das Wort Prophetie. Die meisten verstehen oder glauben, Prophetie sei ein Voraussagen kommender Ereignisse. Das ist es im geringsten Teile auch. Aber das ist nur ein Stück Zeitprophetie. Und was Gott unserem lieben Bruder Muhl anvertraut hat, das ist gerade die Zeitprophetie, der Lauf der Zeiten und das Ende der Zeiten und die Differenzierung, was war, was ist, was sein wird und so weiter. Aber Prophetie im biblischen Sinn ist weit mehr, weit größer. Und wir wollen versuchen, in diesen Tagen etwas von dieser Größe und Schönheit und Tiefe der Prophetie aufleuchten zu lassen. Ich will vielleicht ein ganz einfaches Erlebnis erzählen, dass Pfarrer Stockmeier, der ja wirklich ein Prophet war, in jeder Beziehung, einmal in Hauptwil hatte. Da waren Konferenzen, sehr viele im Jahre, kamen hunderte und aber hunderte Menschen aus vielen fremden Ländern, aus dem Ausland, aus Deutschland und so weiter. Und da war ein reges, blühendes Leben. Und da standen beim Essen die Tische so, dass jeweils, in einer langen Reihe, dass jeweils vier miteinander eine Platte bekamen. Immer vier an einem Tisch. Suppe und Gemüse und Fleisch und so weiter. Und da war nun auch ein Paar, Mann und eine Frau, die wussten das nicht, dass das so genau eingeteilt ist. Die waren zum ersten Mal da. Und da hat die Frau immer ihrem Mann was Gutes gegeben. Und der Mann hat seiner Frau einen Nachtisch gegeben und so weiter und so weiter. Und haben sich da helfen wollen. Aber der Mann gehörte zum einen Tisch und die Frau zum anderen. Und da sagte Pfarrer Stockmeier, Sie beide, Sie gehören nicht zusammen. Sie gehören darüber und Sie darüber. Dann kamen nach der Stunde beide zu ihm und sagten, Herr Pfarrer, wir sind innerlich zusammengebrochen, wir sind zerschlagen, wir gehören wirklich nicht zusammen, wir sind gar kein Ehepaar, wir leben in einer wilden Ehe. Wir sind hierher gekommen, um mal ein paar fromme Tage zu erleben, kamen dann beide zum Glauben. Das war Prophetie. Da haben wir schon einen Hauptpunkt der Prophetie. Prophetie ist in vielen Fällen, wenn nicht in allen, unbewusst. Und Prophetie heißt nicht nur, das wird dann und dann sein, sondern Prophetie ist der Einblick in den Durchblick in Wesenszusammenhänge. Prophetie zeigt uns, wie Gott ist und wie wir entsprechend seiner Herrlichkeit und Größe werden können und werden sollen. Das ist Prophetie. Prophetie ist, wenn wir so sagen dürfen, Innenschau. Und Prophetie ist auch eine große Theodizee, wie wir gestern Abend schon andeuteten. Das heißt, eine Rechtfertigung Gottes. Gott hat immer und unbedingt Recht. Er wird Recht behalten, macht nie einen Fehler. Und wir vertuschen unser eigenes Leben und machen den anderen und uns das Leben schwer. Und die Prophetie nun ist der große Weltenordner, der große Logos, der das in Ordnung bringt. Prophetie, das ist nur ein Stück von dem, was Prophetie ist. Wir haben also gehört, es gibt eine Zeitprophetie, die sich mit den Zeiten beschäftigt. Was war vor Grundlegung der Welt? Was ist jetzt? Und wie wird alles, was jetzt läuft, enden und münden? Das ist Zeitprophetie. Riesig interessant. Wie gesagt, ein Spezialauftrag, den Gott unserem Bruder Muhl gegeben hat. Aber, ich hätte beinahe gesagt, noch wichtiger, aber genauso wichtig, wollen wir mal sagen, ist die Wesensprophetie, die uns Einblicke schenkt in Gottes Art und Charakter, sodass wir staunend stehen und daran zerbrechen, wie dieses Paar in Hauptwil bei Stockmeier. Und wenn wir die Grundgesetze, die wir schon in früheren Konferenzen betonten, wenn wir noch einmal rasch uns an die erinnern wollen, vier Grundgesetze, da wird uns das Wort Gottes und das Wesen Gottes und die Wege Gottes und die Ziele Gottes in wunderbarer Weise klar, durchscheinend, durchsichtig, transparent. Dann schauen wir durch alle Dinge, auch durch ganz harmlose Wörter, wie durch das harmlose Wort da von dem Pfarrer Stockmeier, dieses Paar, schauen wir hinein bis in das Herz der Dinge, bis in das Herz Gottes. Und zwar sind das die vier Gesetze. Erstens, was gewesen ist, ist jetzt und wird wieder sein. Was jetzt ist, das war längst vor den Äonen. Und was sein wird, ist längst vorher gewesen in den Äonen, steht da im Feld der Bibel, die hinter uns liegen. Das sind drei. Jetzt kommt das vierte. Alles Ende ist größer als sein Anfang. Alles hat ja einen Anfang und hat ein Ende. Auch die Selbstoffenbarung Gottes hat einen Anfang und ein Ende. Auch die Dinge auf dieser Erde, die haben mal einen Anfang und ein Ende. Aber alles Ende, jedes Ende ist größer. Und ich ergänze jetzt, so wie er sein letztes Wort ergänzt hat, sinngemäß, schöner, leuchtender, strahlender, beglückender als der Anfang. Wir stehen jetzt nur in den Anfängen. Das Schönste steht uns noch bevor. Ach, ich wünschte, ich könnte das Wort hineinsagen in alle verzweifelten Herzen, wo ja einen Blick sehe, der von Schmerz umnachtet und getrübt ist, dann sagt das, was du bis jetzt gelebt hast, war gar kein Leben. Das Schönste steht uns noch bevor. Und das ist die Aufgabe der Prophetie. Schon im kleinen Anfang, mit seinen vielen Hemmungen und Finsternisbelastungen und seinem Tohuwabohu und so weiter, schon im kleinsten Anfang, durch erleuchtete Augen des Herzens, das große, herrliche Ende zu sehen. Das ist Prophetie. Es gibt also Sachprophetie, Geschichtsprophetie und so weiter und Zeitprophetie, viele Arten von Prophetie. Da herrschen gewisse Besätze. Eins haben wir gestern Abend schon gehört, dass auch die Geister der Propheten den Propheten untertan sind. Oder dass die Prophetie wider Willen geschieht. Das ist vielleicht eins der wunderbarsten Gesetze. Dass auch der Feind in seiner Feindschaft, der Mörder in seinem Mörd, der Boshaft in seiner Bosheit, dass die unbewusste Propheten und Mitarbeiter Gottes sind und ein Hochziel erreichen, das sie nie gewollt haben, das aber ihr eigenes Heil bedeutet. Das ist unvorstellbar. Als mir das einmal aufging vor Jahrzehnten, der geheimen, geoffenbarte Gotteswillen, da habe ich gestaunt, da wurde mir die Bibel ein neues Buch. Da kam ein neuer Schein in mein Herz. Da gab es Lösungen und Licht und Frieden und Kraft und Trost. Und das möge der Herr uns auch in diesen Tagen schenken. Wir werden im Verlauf der Betrachtungen ergänzen oder als Nachwort oder als Einleitung, wie Gott es schenkt, werden wir Näheres über das Wesen der Prophetie, besonders der Zeitprophetie, auch die Farben, über die wir einmal an einem dunklen Nachmittag hören werden, sind im tiefsten Grund nichts anderes als Prophetie Gottes. Alles ist Prophetie. Alles. Ich könnte euch das jetzt beweisen. Das erste Wort und das letzte Wort der Bibel, der erste Buchstabe, der letzte Buchstabe der Bibel, ist eine gewaltige, spannweite Prophetie zwischen dem Ben und dem Ni. Aber davon sprachen wir, glaube ich, in dem letzten Jahr mal. Andeutungsweise. Also wir wollen es dann jetzt etwas näher und stärker biblisch belegt zeigen. So. Und nun will ich gleich mitten hineingehen in die Sache mit einer großen Wahrheit, die uns zeigt, was Prophetie ist. Wir werden dann später darauf hinweisen, dass sämtliche Paulusbriefe prophetische Schriften sind. Wir werden daran kommen, dass das Gesetz und die Propheten Prophetie bringen. Das Gesetz wird kein Mensch glauben. Gesetz, das ist doch nur das Volk. Du musst, wehe dir, wenn du nicht. Und so weiter. Nein, auch das Gesetz und die Propheten haben geweissagt und der Prophetie geübt. Das gleiche Wort. Auf all diese Zusammenhänge werden wir noch kommen. Ich will jetzt ein geschlossenes Thema bringen, wie es mir liegt, wie es mir von Gott zum Auftrag geworden ist. Die großen, divergierenden, scheinbar auseinanderströmenden Wahrheiten Gottes zusammenzufassen unter große Hauptpunkte der große Grundgesetze, dass sie unser innerer Besitz, unsere Kraft, unsere Freude, unser Leben werden. Und dieses Thema soll so lauten, der Pentateuch als Darstellung unserer Rettung und Vollendung. Ich sage zunächst mal unserer. Natürlich ist der Pentateuch, wisst ihr, was das ist? Wisst ihr das nicht? Dann sage ich euch, das sind die fünf Bücher Mose.
Penta 5.
Ja, Penta 5.
Ja,
Pentateuch. Die fünf Bücher Mose heißen der Pentateuch. Nun ja, wir wollen versuchen, nur deutsche Worte zu gebrauchen, aber ich habe gar nichts, wenn wir auch mal ein Fremdwort hören, besonders wenn es dann gleich erklärt wird. Also die fünf Bücher Mose als Abbild und Darstellung, nun nehmen wir es mal zunächst ganz für uns persönlich, weil wir jedes Wort erst für uns persönlich nehmen und an unser Leben anlegen müssen als Maßstab. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir schwärmen, Phantasten. Dann entzieht uns Gott unseren Auftrag, dann entzieht er uns unsere Vollmacht, dann entzieht er uns unsere Freude, dann entzieht er uns sich selbst. Wenn wir das, was wir hören, nicht auch unbedingt auszuleben gewillt sind und wenn es die größten Liebesverluste bedeutete. Das ist die Hauptsache. Und deshalb sage ich jetzt nur, der Pentateuch, ein Bild für unsere Errettung und Vollendung. Und wenn wir das gesehen haben, dann sehen wir, die fünf Bücher Mose sind ja in noch viel größerer Weise ein Bild für Israel und in noch größerer Weise ein Bild für das Weltall und seine Beziehung zu Gott und die Beziehung Gottes zu seinem Weltall. Es ist alles gesagt in den fünf Büchern Mose. Das hat Israel gewusst, deshalb war ein besonderer Akzent, ein starker Ton, eine Betonung auf diesen Pentateuch, der uns diese Dinge lehrt. Ich will mich also zunächst beschneiden oder bescheiden auf das engere Thema, die fünf Bücher Mose, ein Vorbild für unsere Errettung und unsere Vollendung. Denn das ist das Nächste. Dass du errettet wirst, und ich denke, dass wir alle errettet sind, die wir hier sind, und dass die, die noch keine Vollgewissheit ihres Heils haben, sie in diesen Tagen bekommen. Ich darf das gleich bestätigen aus 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber prophezeit, redet den Menschen zur Erbauung, persönlich, zur Ermahnung und Tröstung. Das ist das, was Bruder Heller betonte, was er jetzt, womit er jetzt dienen möchte. Ja. Ich möchte dazu gleich noch etwas sagen. In unser Programm steht, betrifft Zimmer und Geld, die fünf Bücher Mose, ein Bild unserer Rettung und Vollendung. Das, was uns zumeist am Herzen liegt, was uns auf den Nägeln brennt, das ist, dass wir errettet werden und dass wir vollendet werden. Denn wenn wir errettet sind, da kommen erst die Hauptversuchungen. Da kommen erst die Hauptnöte, da kommen erst die tiefsten Verzweiflungen, dass wir sagen, oh Gott, dass du mich errettet hast, auserwählt zur Grundlegung der Welt, das war ein Irrtum von dir, aus mir wird ja doch nichts, und so weiter. Ich könnte euch Briefe vorlesen, grauenhaft, von Gläubigen, viel verzweifelter, als sie ein Ungläubiger schreiben kann. Deshalb, das Bild unserer Rettung und Vollendung. Erstes Buch Mose oder das Buch der Schöpfung. Genauer das Buch der Zeugungen, das Buch der Schöpfung, wollen wir es mal so nennen, da verstehen wir es besser. Alles, was im ersten Buch Mose steht, haben wir erlebt oder werden es noch erleben oder stehen wir mittendrin. Er hat also eine präteristische oder Vergangenheit, eine präsentistische oder eine Gegenwart und eine futuristische oder eine Zukunft. Erfüllungen, Darstellungen. Und nun nenne ich euch acht Stücke vom ersten Buch Mose, die in irgendeiner Variante, in irgendeiner Variation, kann man auch sagen, in irgendeiner Abwechslung, Abwandlung, sehr gut, danke, in irgendeiner Abwandlung auch in unserem Leben drin sind oder hineinkommen und uns dann große Nöte bereiten. Wenn wir aber in die Bibel hineingeschaut haben, dann ist uns das kein unbekanntes Land mehr. Wenn wir Gottes Wort kennen, dann werden wir kein Fremdling mehr sein, weder in dem Erleben dieser Dinge, noch im Einzug droben in der Herrlichkeit. Sind wir keine Fremdlinge mehr. Da sind wir zu Hause. Das ist wunderbar und groß. Schöpfung. Erstens, der Sündenfall. Der Sündenfall, der Ursündenfall besteht aus folgenden Punkten. Die Eva sah, sie begehrte, sie nahm, sie aß und sie gab. Das führt auch andere. Jeder Sündenfall läuft durch diese Stationen hindurch. Ihr könnt jetzt die Sündenfälle der Bibel nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt aus eurem Leben euren Sündenfall nennen oder den Sündenfall anderer. Den können wir ja besser nennen als unseren eigenen. Ja. Und ihr werdet immer diese Stationen finden. Man sieht etwas und das hat der Teufel großartig fertig gebracht in den Selbstbedienungsläden, in den großen Schauen. 400 Millionen Menschen haben gestern das Fußballendspiel England-Deutschland gesehen. 400 Millionen Menschen an den Fernsehern. Die waren zum Teil in einer Rage, das war nicht mehr bei sich. Sie sahen, alles geht durch das Auge. Der David stand auf dem Dach seines Hauses und sah die Bathseba. Und er begehrte. Und dann nahm sie. Und so weiter. Und dann entwickelt sich alles nach denselben Grundgesetzen, die wir im Neuen Testament angeführt finden, im Jakobusbrief. Oder im Tal Achor, der Trübsal wurde ja gesteinigt, das war der Achan, ja, ganz recht, der leicht zu behalten an den hebräischen Stämmen. Der Achan, der sah etwas, was ihm nicht gehörte. Der sah etwas, was Gott geweiht war, nämlich das Gold und das Silber und die Wehrgespanne und so weiter und so weiter und die kostbaren babylonischen Kleider, das alles sollte dem Herrn gehören. Er sah das und bekehrte es. Und nahm sie und vergrub sie in sein Zelt und dadurch kam große Not, nicht nur über ihn, sondern über das ganze Volk Israel. Das ist von tiefer Bedeutung, dadurch gab es Niederlagen, wo vorher Siege waren. Derselbe Weg. Und so könnten wir jetzt weitergehen in der Schrift und zeigen, dass das Auge die Eintrittspforte ist für die Lust. Und wenn nun das Herz Ja sagt zu der sich bietenden Lust, ob das die Tiere, die geschlechtlich gespalteten Tiere sind, die ihr geschlechtliches Liebesleben miteinander haben, und der Adam war einer, der Adam war wie Gott, war einer, denn Gott ist auch einer. Oder ob das sonst was war, wo durch das Sehen das Herz sich vergiften lässt, durch die Sünde, dann wird das Begehren erfüllt und dann wird das Begehren verbreitet und geht weiter und weiter und es gibt böse, böse Dinge. Wir finden diese Stufen leider, wenn ich nicht irre, in Jakobus 2 oder 1.
1 und 2.
1 und 2. Wir lesen es mal schnell nach. Da brauche ich nicht so viele biblische Beispiele zu nennen, wenn wir hier eine prinzipielle Darstellung haben. Jakobus. Und dann lesen wir es 14, ganz recht. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust, und nun steht da ein merkwürdiges Wort, das heißt, gezogen und herausgelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, also wenn eine Befruchtung durch liebesmäßige Vereinigung, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, denn man kann die Sünde auch abbremsen, wenn wir in Sünde gefallen sind, du oder ich, da können wir sagen, halt, aus, das ist zu gefährlich, mache ich nicht mehr, fertig, tut nicht. Man kann aber auch sich immer weiterziehen lassen. Wenn sie vollendet ist, gebührt sie den Tod. Das ist die Trennung von Gott. Hier haben wir in diesem 14. Vers eine Darstellung jedes Prozesses der Versuchung. Ja, das soll mal genügen vorläufig, damit wir weiterkommen. Der Sündenfall von Adam und Eva wiederholt sich in jedem Menschenleben und alle fallen, mit Ausnahme eines einzigen, des Herrn Jesus. Und dessen Versuchung war die stärkste, die es gab, und er war der Einzige, der nicht fiel. Unsere Versuchungen sind wesentlich leichter und wir fallen alle miteinander. Das können scheinbar Kleinigkeiten sein, halb erlaubte Dinge und so weiter. Auf jeden Fall sehen wir, wir stehen in der Gefahr, in dieser Welt zu sehen und durch das Ansehen zu begehren und durch das Begehren zu nehmen, zu genießen und weiterzugeben. Das ist Nummer eins, was ich sagen will. Und insofern sind die fünf Bücher Mose in der Darstellung des ersten Fluches und Sündenfalles eine Darstellung alles dessen, was geschaffene Wesen hinabzieht. Aber Jesus war ja kein geschaffenes Wesen, er war ja ein Gezeugter. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Wir alle, wir anderen, einschließlich, was ich jetzt sage, ist von ungeheurer Wichtigkeit, der gesamten Engelwelt, der gesamten Geisterwelt, alle geschaffene Wesen und fallen deshalb alle in Sünde, Irrtum und Täuschung. Auch die heiligen Engel? Auch die heiligen Engel. Denn was legt Gott denen zur Last? Irrtum. Er legt ihnen Irrtum zur Last. Die glaubten, der alte Herr, der soll ein bisschen strenger sein mit den Menschen. Er soll es mal uns überlassen. Wir werden die schon so zurechtbringen, dass sie parieren. Ja, sagt Gott, gut, zeigt, was ihr könnt. Ach, wie wunderbar ist Gott. Bitte ein Vater voller Barmen. Und indem nun die Engel das Gesetz auf die Menschen legen, machen erstens sie bankrott und zweitens machen die Menschen bankrott. Und Gott ist gerechtfertigt. Das nur nebenbei. Wir werden vielleicht dieses Kapitel noch betrachten müssen, denn das Gesetz ist Prophetie. Das Gesetz ist Wesensenthüllung und Enthüllung der Wege und Enthüllung der Ziele unseres Gottes. Das Gesetz. Als ich das zum ersten Mal las, da habe ich gedacht, na, Gesetz, doch keine Weissagung. Keine Prophetie, doch, wir werden es noch sehen. Zweitens, der Fluch, der durch den Sündenfall auf Adam und Eva kam, hat sich dann auf die ganze Menschheit und hat sich durch die Menschheit auf die ganze Schöpfung gelegt. Denn die Schöpfung, die ist um der Menschen willen auch unter den Fluch gestellt und seufzt. Denn die Schöpfung hat auch gesündigt, aber nicht mit Willen. Welch ein Erbarmen Gottes mit jedem Wurm und mit jedem Stern und mit jedem Baum und mit allem, was da lebt und webt, mit jeder Perle und mit jedem Edelstein, der unter so starkem Druck und unter so großer Hitze geboren wird. Welch ein mitfühlendes Vaterherzens. Und alle diese Gerichts- und Sterbenswege der gesamten Schöpfung, einschließlich der höchsten Engelwelt, die hat ihre Ursache, menschlich gesprochen, darin, dass der erste Mensch versagt hat. Aber Gott hat ihn ja so geschaffen, dass er versagen musste. Wie hat ein Gott wohlgefallen daran, an der Sünde? Nie und nimmer. Aber Gott benutzt sie, damit seine innersten, tiefsten Liebesqualitäten herausgelockt werden. Gott könnte nie zeigen, wie barmherzig er ist, wenn es keine Unbarmherzigkeit auf Erden gäbe. Gott könnte nie offenbaren, wie strahlend hell sein Lichtglanz ist, wie beseligend und glückhaft, wenn es nicht Finsternis gäbe. Gott könnte nie offenbaren, dass er ein Gott ist, der gnädig, barmherzig und gütig ist, wenn nicht die Sünde mit mehr oder weniger Schuld des Einzelnen in diese Schöpfung gekommen wäre. Aber Gott benutzt das alles, um die Schöpfung dann in eine Stellung zu heben, die viel schöner und viel größer und viel gewaltiger ist, als sie je geworden wäre, wenn sie nicht in die Sünde gekommen wäre. Ich weiß, dass das ein gefährlicher Satz ist, aber ich kann euch das biblisch an vielen Beispielen beleuchten. Ich darf vielleicht nur eines herausgreifen, gerade im Blick auf den letzten Punkt, den vierten, für die Voraussetzung dass das Ende jeder Sache größer, herrlicher und schöner sein wird als der Anfang. Wie war dann der Anfang der Stellung der Engelfürsten untereinander, als Gott die Himmel und die Erde schuf? Wie haben sich denn da die Engel, die heute ja differenziert sind, Engel der Finsternis, Engel des Lichts, wie haben die sich denn zueinander verhalten? Bitte? Sie haben gejauchzt. Wir wollen es mal aufschlagen. Hiob 38. Hiob 38, da fragt Gott den Hiob, den er eine ganze Anzahl von Fragen stellt, Folgendes. Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ja, gründete, Fundament legte. Der Katapoletu Kosmu, griechisch ausgedrückt. Buddha Schad, habe ich beinahe gesagt. Buddha Mul wird da Näheres darüber sagen. Wo warst du, als die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt? Gott ist ein Gott des Maßes. Gott hat alles abgemessen. Und zwar besonders das, was einem so wehtut, was einem so demütigt, was einem so gar nicht zur Entfaltung seiner immanenten, seiner innewohnenden Kräfte und zur Befriedigung seines Liebeshungers, seiner Freudensehnsucht kommen lässt. Das hat Gott abgemessen. Denn das ist das größte Weh, dass ein Mensch lieben möchte und sich freuen möchte. Und kann es nicht. Kann es nicht, weil Gott ihm irgendwie es abgeschnitten hat. Deshalb ist Gott ein Gott des Maßes. Und zwar im Blick auf die Schöpfung, da hat er abgemessen, dass die Tier- und Pflanzenwelt, die auf einem Weltkörper sind, sagen wir mal auf der Erde, in genauem Gewichtsverhältnis stehen zu diesem Körper. Und wenn nun einer dazwischen funkt, und Gott hat einen dazwischen funken lassen, der Gott übertreffen will, und der an der Gigantomanie leidet, das heißt an der Krankheit alles ins Gigantische zu übersteigern, zu sagen, ich bin größer als Gott, ich mache das großartiger, ich kann das besser. Da gab es jedes Mal die tiefsten Katastrophen. Deshalb haben wir heute bei den Ausgrabungen, da finden wir, solange wir diese beiden Räume, Skelette noch von den Tyrannosauren und Ichthyosauren und von diesen früheren Tieren, und finden dann Kohlenflöze, so dick wie dieser Saal hier, auch von Farnen und so weiter, sodass man sagen muss, ja, wenn man die Ringe der Bäume nachzählt, die müssen doch Zehntausende von Jahren alt sein, also kann der Sechstagebericht, dass er dummes Zeug. Ja. So reden viele, auch unter den Gläubigen. Ist gar nicht wahr, denn die erste Welt, die ist durch die Übersteigerung, den Hochmut, durch die Maßlosigkeit oder durch die Vermessenheit Satans zugrunde gegangen. Und deren Trümmer beweisen uns die Echtheit biblischer Aussagen. Ein wenig Wissen führt immer von Gott und von der Bibel weg. Aber viel Wissen und echtes Wissen führt immer näher zu ihm hin. Das ist ein Grundgesetz, eine Wahrheit, die heute allgemein anerkannt wird. Ja, wer hat ihre Maße bestimmt? Nicht der Vermessenheit angeklagt wird, und das ist Satan, er hat vermessen gehandelt. Wer hat über sie die Messschnur gezogen? Senkblei und Messschnur. Das sind ja zwei Dinge, mit denen gibt sich Buddha Mul viel ab. Die Messschnur, so, und das Senkblei, so. Und die ergeben das Kreuz. Hebopfer, das ist das Senkblei, und Webopfer, hin und her weben, das ist die Messschnur, und die ergeben das Kreuz. Es war mir ein interessantes Erlebnis, einmal alle Stellen nachzulesen und zu sehen, inwieweit deuten die alle auf das Kreuz hin. Die stellen alles Geschaffene und das Kreuz. Du wirst die Stellen auch kennen. Ja. Also gut, weiter. Ich lese weiter. In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Jetzt kommt's. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Bnei Elohim und alle Söhne Gottes jauchzten, die Morgensterne sind die Engelfürsten. Man weiß nicht genau, welche sieben gemeint sind. Es gibt verschiedene alte Quellen, die nennen wieder andere Namen. als andere Gewillen einerlei. Jedenfalls war auch ein Satanael dabei. Ein Sohn der Morgenröte, der gefallen ist. Das steht in der Schrift. Und die haben miteinander gejubelt. Heute kämpfen sie gegeneinander. Das ist der heutige Zustand in der Engelwelt, die ist zerrissen. Nicht nur Berlin ist geteilt und Jerusalem ist geteilt, auch die Morgensterne, die Engelfürsten sind geteilt. Dazu ein Wort, das uns begegnet im letzten Kapitel unserer Bibel. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich, Jesus, haben wir gelesen, bin die Wurzel und die Generation Davids oder das Geschlecht Davids. Und jetzt? Der glänzende Morgenstern. Zurück zu dem Wort in Hiob 38. Als die Morgensterne jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Ja. Er ist der Sohn Gottes, der einzige Zeuge. Sie sind die Söhne Gottes, aber nicht auf der Linie der Zeugung, sondern der Schöpfung. Sie sind das Werk seiner Hände. Er ist der einzig gezeugte Sohn des Vaters, nach dem Geiste des Lebens aus Gott. Er ist der Morgenstern, der hellst leuchtendste, und sie sind die Morgensterne. Und diese Dinge hat unser Gott nun einmal wohlbefunden, am sichtbaren Sternhimmel darzustellen. Unser Gott ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet alle Zeit wie die Sonne in ihrer Pracht. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Und als die Weiber bei der Morgendämmerung, also noch dunkel war, zum Grab eilten, und sie am Grab ankamen, war die Sonne bereits aufgegangen. Und so geht es durch die ganze Schrift hindurch. Morgensterne am Himmel sind unsere Planeten. Unter ihnen gibt es einen, der ist nun einmal der hell leuchtende Morgenstern, die Venus, der Sohn der Liebe. Und die anderen sind die Morgensterne. Und so geht es weiter, liebe Geschwister. Das Wort Gottes und die Schöpfung Gottes bilden zusammen, obwohl zwei Offenbarungsbücher Gottes das Offenbarungsbuch Gottes. Also sehen wir, sobald ein Gott, der Gott, da ist, ist wunderbar. Sobald Götter erscheinen, ist schlimm. Nicht? Sobald, solange das Licht in der Finsternis ist wunderbar. Aber wenn viele Lichter aufleuchten, ist schon gefährlich, dann ist die Gefahr da, dass es ein Gelichter gibt. Ein Herr, wunderbar, aber viele Herren, der Herr Müller und der Herr Meier und der Herr Heller und der Herr Muhl, das ist schon eine gefährliche Sache. Und da können wir nun, liebe Geschwister, der Fels ist Christus. Die Felsen, da sucht man Zuflucht. Es gibt viele Bäume, aber nur einen Baum des Lebens. Ich komme am Schluss kurz darauf zurück.
Ich muss in diesem Zusammenhang euch auf ein wunderbares Mysterium hinweisen, an dem wir auch erkennen, dass Prophetie, Großprophetie und Kleinprophetie mit ineinander verschlingt. Ihr werdet mich gleich verstehen. Ich lese mal zwei Verse aus Psalm 55, und zwar den 12. und den 13. 55, 12 und 13. Da singt David. Wenn David singt, oder spricht, oder singt, spielt, wie es eigentlich heißt, dann ist es in Wirklichkeit nicht er, sondern da ist es der Logos Gottes. Sein Logos war auf meiner Zunge. Oder wenn Paulus etwas sagt, sagt er, nicht ich, sondern der in mir wohnende Christus sehnt sich nach euch und liebt euch und kümmert sich um euch und so weiter. Und so, was der Christus für den Paulus war, der eigentlich Wirkende im Verborgene, das war auch der Fall bei David und Christus. Und nun lese ich die beiden Verse. Nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der wider mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Gestern hat Boudamoul eine französische Übersetzung angeführt. Ich glaube, es ist dieselbe, die ich jetzt anführen werde.
Ja.
Da steht trauten Umgang, douce intimité, süße Intimität. Wenn zwei intim sind, ganz eng verbunden. Douce intimité steht da in den französischen Übersetzungen, wo wir hier lesen, trauten Umgang. Jetzt frage ich euch, wer ist der, der sein Freund war, der mit ihm wallfahrtete und Gott anbetete und pries und lobte, mit dem er tiefste Intimität hatte und der später gegen ihn den Rachepfeil, gegen ihn den Mordplan ausgehegt hat. Wer ist das? Judas, hat jemand gesagt. Wer sieht tiefer? Satan, bitte? Lucifer, Satan, ja. Wir haben also hier in diesem Wort sowohl eine prophetische Darstellung in die Zukunft, das wird einmal der Herr Jesus mit dem Judas erleben. Er sagt ja ihm, mein Freund, er hat ihm ja den Bissen eingetaucht. Das ist keine Heuchelei, wenn er sagt, mein Freund, wie es viele auffassen. Wenn man fragt, wer war der Lieblingsjünger Jesu, da sagt der alte Johannes. Und das ist in gewissem Sinn wahr, denn der lag an seiner Brust, an seinem Herzen. Aber es ist auch beweisbar, dass sein liebster Freund der Judas war. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt wird ja die Schrift von unserem teuren Bruder Arthur Muhl über Judas oder die Liebe Gottes, die wird ja bald gedruckt werden oder geschrieben werden. Wer macht das? Machst du es, Willi? Ja, also, sein treuer Mitarbeiter. Und da werden wir das nachlesen. In die Zukunft schauend ist Judas der Feind, der mit ihm ganz intim war und dann sein Feind wurde. In die Vergangenheit zurückschauend ist Satan. Er hat mit Satan gejubelt und gejauchzt. Alle Morgensterne haben gejubelt und gejauchzt. Alle Söhne Gottes haben verlockt, haben wir ja gelesen. In Hiob 38, Vers 4. Meine Lieben, das ist Prophetie, die uns in Dinge hineinschauen lässt, die der religiöse Mensch nicht verstehen soll und nicht verstehen kann.
Was kein Auge gesehen hat, das sind die Dinge.
Was sind diese Dinge? Die sind Gott, von Gott geoffenbart, unserem Herzen. Unserem Herzen. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht das All, auch die Tiefen der Gottheit. Das heißt, seine Gerichtswege, seine Demütigungen, die Leiden und Schmerzen, die wir durchmachen, in unserem Menschsein, in unserem Dasein und So-Sein. Auch das zeigt uns der Heilige Geist. Durch das Wort. Nicht durch irgendeine fabulöse, schwärmerische Offenbarung, sondern durch das Wort. Fürchte dich nicht, mein Wort und mein Geist bestehen in deiner Mitte. Diese beiden Verse sind wunderbar. Ich habe oftmals darüber nachgedacht und habe gestaunt, wie die Prophetie Gottes gleichzeitig vorschauend ist und rückschauend. Aber jetzt, wenn wir unser Gesetz Nummer 4 anlegen,
wenn schon bei der Gründung der Welt, der Erde und der Himmel, alle Söhne Gottes jubelten und jauchzten, denn Jubeln und Jauchzen sind der gesteigerte Äußerung der Freude. Freuden, Jubel, Jauchzen. Wenn schon bei der Gründung Jubel und Jauchzen alles erfüllte, wie viel mal mehr wird erst in der Vollendung, weil ja alles Ende, jedes Ende größer und schöner und herrlicher ist als der Anfang, wie wird es erst einmal in der Vollendung sein? Und wenn die Kinder Gottes, wenn die Gläubigen dafür einmal den Blick geöffnet bekommen und vermögen, im Anfang das Ende zu sehen, das sind die Väter in Christo, von denen heißt es, sie schauen den, der von Anfang ist, und schauen im Anfang das Ende. Und sehen dazwischen, zwischen Anfang und Ende, sehen sie ein tiefes Tal voll Nacht und Grauen. Sehen sie aber auch eine leuchtende Brücke, die darüber hinwegführt. Und diese Brücke heißt Jesus. Diese Brücke ist unser Glaube. Diese Brücke ist unsere Liebe. Diese Brücke ist unsere Hoffnung. Meine Freunde, so müssen wir die Bibel lesen. Und da finden wir in den nebensächlichen, scheinbar nebensächlichen Worten, tiefe und weite Offenbarungen. Ja. Gut, gehen wir jetzt weiter. Das war also der Fluch. In irgendeiner Weise erleben wir all diesen Fluch nach. Und wir können diesen Fluch ertragen, wenn wir sehen, dass Gott jeden Fluch zur rechten Zeit und auf die rechte Weise in was verwandelt?
In Segen
verwandelt. Es gibt keinen Segen, der nicht aus dem Fluch geboren ist. Es gibt keine Herrlichkeit, die nicht ihre Wurzeln mit dem Leiden hat, durch das jeder Mensch, der eine so und der andere so, hindurchgeht. Aus jedem Fluch wird Herrlichkeit. Und wenn uns das geschenkt ist, dann können wir es ertragen. Anders nicht. Wenigstens ich nicht. Ich könnte es nicht ertragen. Ich würde zerbrechen mit meinem Hunger nach Leben und Licht und Schönheit und Liebe und Freude. Ich würde zerbrechen, wenn ich nicht wüsste, aus jedem Fluch wird Herrlichkeit. Aus jedem wird Segen und aus jedem Leiden wird Herrlichkeit.
Haben wir da ein Schriftzeugnis für, was du gerade sagst, aus Fluch wird Segen?
Ja, da gibt es eine ganze Anzahl. Er, Gott aber, wandelte den Fluch in Segen. Du hast die Konkordanz da. Voilà. Ja, schlag auf Fluch, da kannst du uns eine wunderbare Zwischenerklärung geben.
Bitte?
Jawohl, William wollte fluchen,
der war bestellt zum
Segen.
Bitte? Der war bestellt zum Fluchen.
Er war bestellt zum Fluchen, aber er musste segnen.
Jericho.
Die Stadt des Fluches. Jericho. Wurde zum Stadt des Segens. Und ein verfluchtes Weib, verachtet und geschmäht, stand oder steht heute in der Reihe der Mütter Jesu Christi, leuchten. Eine Hurra.
Jesus wurde uns zum Fluch, wurde zum Fluch
auf das der Segen Gottes auf uns flüsse.
Ja. Gleich wie ihr ein Fluch wart, also sollt ihr ein Segen sein.
Israel, jawohl. Also.
Ja, das ist sehr wichtig.
Ja, ja, ja. Ja.
Das ist eine klare Begründung.
Gut, hat die anderen mal auch klar.
Ja.
Aber so, also, aber hör mal, du hast deine Konkordanz. Mach die Meinung, sitzt wieder, ich stehe sie drin.
Aber in deinem Herzen liegen sie verborgen.
Gut. Jawohl. Und brechen immer wieder durch. Ja. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, die große Spannung Kain und Abel geht durch die ganze Schöpfung. Und weil diese Spannung einen Anfang hat, dann hat sie auch ein Ende. Denn alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Aber was keinen Anfang hat, ja, gibt es denn etwas, was keinen Anfang hat? Gott selbst, der hat keinen Anfang. Deshalb hat er auch kein Ende.
Und Gott ist die Liebe?
Das würde ich gar sagen. Gott ist die Liebe. Und deshalb, wann hört die Liebe auf? Die Liebe hört nicht mehr auf. Aber Prophezeiung, hört die mal auf.
Jawohl.
Die hört mal auf. Prophezeiung, Glaube und Erwartung, hört die mal auf.
Nein. Nein.
Die gehören zu den Beständigen. Aber sie werden übertroffen, überdacht, in sich
zusammengefasst.
Aufgesogen. Ja, ja, zusammengefasst ist nach dem griechischen Wort das die richtige Übersetzung. Ja, ja, oder aufgehauptet, kann man auch sagen. aufgehauptet
in der Liebe. Liebe.
Ja. Oh, Brüder, was ist das so schön. Brüder, was eine Lust, Mensch zu sein. Es ist eine Freude, in diese Dinge hineinzuschauen, von denen die Welt, auch die allerfrömmste Welt, keine Ahnung hat. Was macht das unser Leben so reich und so froh? Oh Gott, ich stehe unter dem Fluch. Aber ich danke dir, dein Segen ist größer. Ich stecke in der Finsternis in diesem und jenem Stück und bin auch nicht ganz los und frei davon. Aber im Dank, oh Gott, du machst alles neu. Es wird Licht, hat auch eine Totalerfüllung, nicht nur ungezählte Teilerfüllung. Wenn das dem nicht so wäre, wäre das Leben nicht zu ertragen. Wenn ich euch Briefe vorlegen würde, ich habe sie ja alle verbrannt, das war ja unmöglich, als mal die Gestapo bei mir war, da hat meine gesamte Briefschaften durchforscht, etwa 10.000 waren es. Und dann habe ich in der gleichen Nacht alles verbrannt, unten in der Waschküche mit den großen Kissen. Vorher hatte man noch so ein Kissen und so weiter, die Alten wissen das noch. Da habe ich alles verbrannt in dieser Nacht. Meine Freunde, was ist das so schön und groß? Nützt, ausgespielt, das eine gegen den anderen. Und Gott lässt seine Feinde sich selber zerstören. Gott ist nicht brutal und haut die kaputt. Das machen die selber unter sich. Wenn ihr anfangt zu loben und zu danken aller Zeit für alles, da fallen die Moiniter über die vom Gebirge Seir her und bringen sich gegenseitig um. Macht Gott nicht, brauchen wir auch nichts zu machen. Wir brauchen keinen zu demütigen. Was macht der Heilige Geist? Das machen die Gottlosen unter sich. Ja, das ist
auch die,
Was die? Das hast du jetzt?
Oh, die Futter.
Ja. Diese Spannung, kein Adel, ist eine der interessantesten, die es gibt. Zum ersten Mal begegnet uns die Tatsache, dass zwei Linien nebeneinander herlaufen, deren Grenzlinie gar nicht so leicht zu unterscheiden ist. Israel, Ismael zum Beispiel. Oder Kain und Abel. Oder in der Endzeit Satan und Christus. Wenn man in der Endzeit
oder Christus und Antichristus
oder Christus und Antichristus, ja noch näher, jawohl, oder Gott und Satan, ja. Wenn man nicht in der von der festen Speise des Wortes Gottes lebt, kann man in der Endzeit nicht unterscheiden den Guten und den Bösen. Um die unterscheiden zu können, dass man nicht auf den Hitler hereinfällt, der Hitler ist der Befreier, der große Mann, der die Völker zu ihren Rechten bringt und so weiter. Sind viele drauf hereingefallen, auch Fromme, viele drauf hereingefallen. Oder wenn ein Welthauptmann jetzt bald gewählt wird, der lebt vielleicht schon, ein ganz großer, und der verkündigt dann Freiheit, Gerechtigkeit, Wohlergehen. Der Mensch darf die in ihm wohnenden Liebessehnsüchte ausleben auf allen Gebieten und niemand hat mehr eine Schranke anzulegen. Bei der Jugend, die probiert es ja schon, die 13, 14, 15-Jährigen. Die sagen schon, was wollten die alte Trottel? Ja, Vergnügungsreisen. Aber nur für Jugendliche von 16 bis 35. Die alten Brüder ab, kein Zutritt. Früher hat es geheißen, für Jugendliche ist der Zutritt verboten. Heute heißt es, für die Alten ist der Zutritt verboten. Die Vergnügung der Jugendlichen. Hast du das noch nicht gelesen? Hab ja, aber die frommen Schweizer, die tun so, als ob.
Ja. Wir sind nur 20% hier.
So. Wollen wir uns mal merken, wir starken Deutschen. Ja, also ich sage, diese Spannung, dieses Nebeneinander von Saul und David. Und wir könnten mir jetzt eine ganze Reihe Parallelen nennen, wenn wir jetzt hier fortfahren wollten. Eine ganze Reihe von Parallelen. Kain und Abel. War der Kain ein frommer Mann?
Ja.
Hat er Opfer gebracht?
Ja.
Hat er sich was kosten lassen?
Ja.
Das war er. Und der Abel, war der auch ein frommer Mann?
Ja.
Hat er auch so viel Fleisch daran gewandt, an das, was er Gott darbrachte. Nein. Nein. Und deshalb hat immer der Kainz eine Wut auf den Abel. Das muss so sein. Die Gottlosen, die haben einen Zorn auf uns, weil wir so sind, gelöst und froh und glücklich und freundlich und gütig, weil wir so sind, wie nach der Sprache ihres Gewissens sie sein sollten.
Und wollten.
Und gern wollten. Ja, das ist denen ernst. Und auch Unerrettete, die sehen, die ahnen etwas von den großen, gewaltigen Dingen der Schrift, da was und dort was und so weiter. Es ist ganz wunderbar. Ich habe gestern irgendwo in einer Zeitung, ist mir eine Zeitung in die Hand gefallen. Und da stand drin, der Fußballtrainer der Deutschen, der Sachse ist es, schön, ja, schön heißt er, schön, der hat gesagt, wenn wir auch den Wettkampf mit England, dem größten Fußballland der Welt, verlieren, das ist nicht schlimm, dann verlieren wir einen Wettkampf, aber wenn wir dann zufrieden sind und dankbar und sagen, wir haben unser Bestes getan und so weiter und spielen fair und anständig und machen es nicht wie die Südamerikaner, da haben wir zwar ein Spiel verloren, aber einen Kampf gewonnen, einen Kampf gegen uns selbst. Das ist ein schönes Wort. Ich habe hier im Hause jemand, ist der Datedirektor, nein? Bin ich da?
Ja, das ist irgendwo da.
Das ist irgendwo, aber er ist nicht hier. Nein. Ja, also, der Direktor, ich will das etwas halblaut sagen. Bin ihm aber gesprochen und sagte, na, Sie werden hoffentlich zufrieden mit uns sein wieder. Und ich verspreche Ihnen, wir werden keine brennende Zigaretten auslöschen an den Teppichen und an den Tischdecken und an den Handtüchern und so weiter und werden keine Alkoholexzesse veranstalten und werden keinen Krach machen und so weiter. Ja, sagt er, das weiß ich, Herr Heller. Und wenn alle Menschen so wären, wie Ihre Leute hier, dann wäre die Welt zu schön. Sagt mir der Mann, dann wäre die Welt zu schön, wenn sie alle so wäre. Das ist doch ein Zeugnis. Ich sage jetzt nicht, der ist verkehrt, nein, aber in ihm ist etwas, was einmal sich weiterentwickeln wird in den kommenden Äonen. Wo und wie ist Gottes Sache? Mein feines Wort. Ich habe mich so gefreut, Alter. Ja.
Dem könnte es sogar gehen. So, dann machen wir mal wieder dem Hauptmann von Kapernaum. Der hat den Juden eine Synagoge gebaut und der hat uns in der Hochsaison seine Bar zur Verfügung gestellt, nicht? Und Bibelstunden halten. Ne? Und heute sein ganzes Haus, also weiter.
Doch, all das ist Prophetie. Jeder Mensch ist sein eigener Prophet, das heißt, er blamiert sich so gut er kann. Jeder Mensch. Und wenn der Mann sagt, ach, die Welt wäre zu schön, wenn alle so wären wie ihr, damit erkennt er an, ihr habt etwas, was die Kraft gibt, das Schmutzige und Gemeine und Tierische und Verbrecherische und Triebhafte im Tor zu halten. Das könnt ihr. Und das können die anderen nicht. Die müssen Krach machen und schlagen und saufen und huren und alles Mögliche anstellen. Das müssen die können gar nicht anders. Jeder Mensch oder auch jedes Volk ist ja sein Prophet. Wodurch gibt ein Volk zu erkennen, was sein innerstes Wesen ist. Mit seinen Wimpeln, mit seinen Flaggen, mit seinen Fahnen. Der deutsche Adler, dieser Raubvogel, die römischen Adler, der britische Löwe und der russische Bär, ja, und der chinesische Drache. Da würde uns hier unsere liebe Schwester Schad allerhand erzählen können, die ja lange Missionarin war in China, ja, von diesem Drachenwesen, dieses unerlösten Riesenvolkes, das jetzt immer größer wird und sich darauf rüstet, eben die anderen, die nicht gelben Nationen auszurotten. Das ist ihr Ziel. Sagen sie auch ganz offen. Ja, werden es nicht erreichen, weil Gottes Programm feststeht und durch nichts und niemand umgeworfen oder umgebogen werden kann. Und so haben die Völker fast Zeichen, die Embleme
die Wappen und die Fahnen und Flaggen und so weiter, die ihrem eigenen Wesen entsprechen. So wie auch jeder an seiner Kleidung erkannt wird, wie er denkt und wie er, ja. Aber darüber will ich nicht sprechen, da bin ich kein Fachmann. Guter Frauenfachmann. Ich suche umsonst die Männer mit den Vollbärten. Nein, einer, halt. Einer ist hier mit einem wunderbar gepflegten Vollbart. Da versteckt er sich dahinter. Ja. Meine Lieben, das alles ist Prophetie. Ich habe wunderbare psychologische und psychoanalytische Artikel gelesen. Und da schreiben bedeutende Männer. Die schreiben, schreibt ein Professor, Spezialist, man erkennt einen Menschen, wie er ist, seine Charakterstärke und seine Charakterschwäche. Wo er ein Versager ist und wo er eben ein normierter Mensch ist, erkennt man daran, wie er zu einer Türe hereinkommt. Die einen, die kommen da, klopfen leise an und biegen die Nase um die Türrand und so weiter und kommen dann verlegen und stottern herein. Die anderen, die kommen, hoppla, da bin ich! Ja, da kommen die da rein. Und da hat das wunderbar ausgeführt. So erkennen wir uns selbst, das heißt, die anderen erkennen uns besser als wir uns selbst. An der Art, wie wir eine Tür öffnen und hereintreten, an der Art, wie wir jemand grüßen, an der Art, wie wir mit jemandem sprechen, an der Art unserer Bewegungen. Ich glaube, der Arthur hier etwas zeichnen will, siebenarmige Leuchter, und dann baut er mit seinen Fingern, baut er das in die Luft, und da sieht man es vor sich stehen. Nicht wahr? Und da sieht man es vor sich stehen, wenn er das so vor uns malt oder zeichnet.
Hierher gehört das wunderbare Wort aus Sprüche 19, Vers 2. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Steht schon längst da. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Nicht? Letzten Sommer ist einem von uns passiert. Ja, ich hatte das Wort einmal gelesen, so, und staunte und stellte mich willig unter den ersten Teil dieses Wortes. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Aber den zweiten Teil konnte ich im Moment nicht verdauen. Insofern nicht, was hat das miteinander zu tun? Der erste Teil, Unkenntnis der Seele, ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Habe ich gedacht, was hat das miteinander zu tun? Ich drücke auf den Knopf beim Telefonrundspruch, ein Vortrag eines Psychologen erklärt gerade, wie man am Gang eines Menschen seine Seelenverfassung ablesen kann. Nicht? Und schon war ich geschlagen. Nicht? Hat das Wort Gottes wieder mal recht. Mehr als recht.
Natürlich, wenn ein Mann heimkehrt von seiner Arbeit, einem Arbeiter, und er weiß, meine Frau ist eine saubere, nette, liebe Frau, die ist ordentlich frisiert und hat eine saubere Schürze an, und auf dem Tisch, da liegt ein Tischtuch, und da steht ein Blumenstrauß, der Tisch ist schon gedeckt, die hätten das Essen bereit. Wenn der heimgeht, dann nimmt er vier Treppen auf einmal, dass man bald bei seiner lieben Frau ist, die ihn mit Freude erwartet. Wenn aber einer weiß, meine Frau ist eine Schlampe, ja, die läuft herum unfrisiert und dreckig und ist mit der Arbeit nicht fertig geworden und hat mir nur zu jammern, was die Kinder wieder so frech waren und hat kein liebes und gutes Wort zu sagen und hat gar kein Interesse an meiner Arbeit und die soll immer ihren Jammer anheben. Der Mann, der schleppt sich ganz schwer fällig die Treppen hinauf, eine Stufe nach der anderen. Oder geht gleich ins Haus. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Aber die sind von tiefer Bedeutung. Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Es ist Mode geworden unter den Gläubigen vor etwa 50, 60 Jahren, dass man über alles Seelische schimpft. Doch seelisch, seelisch, seelisch. Gesetzlich, Entsetzlich. Das ist grundverkehrt. Das Gesetz ist etwas Wunderbares. Wir werden das noch sehen. Und die Seele, die wird im Hebräischen oft genannt, das Köstlichste. Das Köstlichste. Die Seele ist der Mensch.
Sie sehen, mit gewaltigem Schwergewicht des Reichtums die Seele. Kaputt.
Kaputt. Ja, die Last, wie ein Erntewagen, belastet ist, sodass die Seele überschäumt. Ich habe schon geweint, dass Gott so gut ist, dass mein Vater so gut bist du. Ja, doch, das muss ich sagen. Das ist grundverkehrt, das Seelische so abzudämmen und so niederzudrücken. Nein, Gott hat uns auch das Seelische gegeben. Wir sind doch froh hier, dass wir jetzt den schönen großen Raum haben, nicht mehr da drin in der Bar zusammengehockt stehen und da hinten, wie wir die Bardiener da, der Arthur und ich, da, dass wir uns kaum rumdrehen konnten und dem anderen auf den Fußdreher haben, wenn wir mal unsere Bibel holen wollten. Ist doch das jetzt so schön und so nett. Gott ist so freundlich und so gütig. Und dafür wollen wir danken. Gott will das Schöne, Gott ist ein Gott der Schönheit, Gott ist ein Gott der Freude, Gott ist ein Gott der Liebe, Gott ist ein Gott der Gnade und Herrlichkeit. Das ist er. Aber weil wir so verstockt sind, so undankbar, so unzufrieden, so frech und so leichtsinnig, deshalb muss Gott dann mit Strenge uns anpacken. Aber wenn es ginge, würde er viel lieber uns mit Gnade und Güte, mit dem Stock wohl leiten, mit dem Stab wohl, statt den Stab wehe zu gebrauchen. Das verstehen wir doch. Das gehört da hinein, in dieses Thema Kain und Abel. Der Kain brachte Opfer dar, und der Abel auch. Aber der Kain brachte Opfer dar im Vollbewusstsein seiner Leistung. Und der Abel brachte Opfer dar in dem Bewusstsein, ich habe eigentlich den Tod verdient. Ich müsste mein Blut vergießen, denn die Seele ist im Blut. Die Seele ist im Blut. Aber ich will ihm ein Lämmlein geben. Und vielleicht nimmt Gott es an. Und dadurch hat Gott wiederum prophetisch dargestellt, dass er selbst seine eigene Seele, hat Gott eine Seele?
Ja.
Hat Gott eine Seele?
Ja.
Gott hat eine Seele. Mit einer Konkordanz. Ich schlage das Wort Seele auf, wenn Gott von seinem Geist und von seiner Seele redet. Gott hat viel mehr Seele, viel tieferes Empfinden. Glücksverlangen nach dem Glück all seiner Geschöpfe als wir hartherzigen Menschen. Ach, dass wir das glauben könnten. Was würden wir so froh und so dankbar sein. Also das war das Dritte. Die Spannung Kain und Abel vollzieht sich auch heute innerhalb der Frommen. Innerhalb der Frommen. Zu mir sagte mal eine Frau, was? Zuletzt am Ende sollen mal alle in den Himmel kommen. Das gibt's nicht. Ich habe seit meinem 20. Lebensjahr nicht mehr getanzt, nicht mehr geraucht, habe ein ordentliches Leben geführt, habe keine Gemeinschaftsstunde versäumt und habe in der Bibel gelesen, habe gebetet. Und jetzt sollen die anderen, die das Leben auskosteten, die sich leicht und angenehm machten, die sollen auch das erreichen, was ich mit so vielen Opfern erreicht habe. Das gibt's nicht, sagt die. Das einfach bestimmt, das gibt's nicht. Du kennst die Frau auch. So, das war Nummer 3 und damit will ich, es ist ja, Verzeihung, dass ich den Alter in der Seite genommen. Jetzt hören wir noch ein Schlusswort vom Arthur.
Nein, bitte.
Doch, ich habe 3 Punkte behandelt.
Dann darf ich 2 Zusammenhänge, die erwähnt zur Sprache kamen, erwähnt worden sind, kurz streifen. Es gibt viele Bäume. Es gab viele Bäume, wunderbare botanische Exemplare im Garten Eden, in den Gott den ersten Menschen setzte. Es gab inmitten dieser vielen wunderbaren Bäume nur einen Baum des Lebens. Nur einen. Und daneben den entsprechenden, äußerst gefährlichen, zweiten einen Baum. Der eine Baum des Lebens stand in der Mitte des Gartens, war am Mittelpunkt. Und gleich daneben allerdings der zweite. Von allen Bäumen, die im Garten standen, durfte der Mensch essen. Nur von einem nicht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von welchem einen durfte er also essen? Vom Baum des Lebens hätte er essen dürfen. Und was sagt die Eva der Schlange unter anderem? Nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, essen wir nicht. Und die Schrift sagte, der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens.
Und? Sie hat übertrieben und gelogen und nicht mal anschauen, sollt ihr denn. Guckt mal nach, ob es stimmt.
Geschlagen.
Hey. Und die nicht anrühren. Ja.
Ah, ja.
Nicht essen und nicht anrühren. Vers 3.
Ja.
Lesen Sie mal vor.
1. Mose 3, 3. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, auf dass ihr nicht sterbet. Es handelt sich jetzt um die Klärung der Frage, haben Adam und Eva von dem Baum des Lebens gegessen oder nicht? Wenn wir nur schon beachten, Kapitel 2, Vers 9, in der Mitte, und den Baum des Lebens, der in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, also der Baum, der denn mit Nachdruck in die Mitte des Gartens gestellt ist, ist der Baum des Lebens. Kapitel 3, Vers 3 haben wir zur Notiz genommen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, sollt ihr nicht essen. Das ist der Baum, der verbotene Baum. Nun, Kapitel 3, Vers 23, und 24. Der Fall ist vollzogen, das Urteil Gottes gesprochen. Jetzt Vers 23. Und Jehova Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, jetzt die Bestimmung, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewahren. Das heißt, in dem Augenblick zu versperren, unmöglich zu machen. Weshalb? Gott hat es gesagt. Damit sie nicht etwa jetzt in dem gefallenen Zustand essen würden, und in diesem gefallenen Zustand nicht mehr erlösungsfähig würden, nicht mehr sterben könnten. Ah, verstehen wir. Hätten sie vorher vom Baum des Lebens gegessen, dann hätten sie nicht fallen können, nicht sündigen können. Jetzt verstehen wir. Nach dem Fall vom Baum des Lebens essen, wäre für sie Unendlichkeit geworden, im gefallenen Zustand. Jetzt verstehen wir die Härte Gottes, dass er sie ausgetrieben hat und gründlich dafür gesorgt hat, nicht in diesem Zustand vom Baum des Lebens essen zu können. Das sagt uns aber, liebe Geschwister, Adam, Eva, die hatten von allen Bäumen des Gartens sich gütlich getan, gegessen. Ich sehe es so, vor lauter Angst vor dem gefährlichen Baum haben sie sich nicht an den Baum des Lebens selbst herangewagt. Und das war schon mindestens Kleinglaube. jedes Wort Gottes. Umso herrlicher ist die Gnade Gottes und die Liebe Gottes bezeugt, ist umso gefährlicher. Neben jeder herrlichen Gottesoffenbarung steht eine ebenso gefährliche Lüge Satan. Beispiel: Wo die Sünde überströmend geworden ist, steht geschrieben, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Ist das eine göttliche Wahrheit, die die Herrlichkeit der Gnade Gottes in wunderbarster Weise bezeugt? Ohne Zweifel. Ist sie aber deshalb nicht etwa gefährlich? Ist diese Wahrheit gefährlich? Ja. Deshalb fährt Paulus gleich weiter. Was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir also darauf lossündigen, damit die Gnade noch wunderbarer werden? Aha. Neben jeder Gottesoffenbarung, umso herrlicher sie ist in sich selbst, ist ein Abgrund der Finsternis da. Und neben dem Baum des Lebens stand dieser Baum des Todes, dürfen wir einmal sagen. Und nun haben sie, und so machen es wir Frommen heute, dass wir die kostbarsten Offenbarungen Gottes, seine Gegenwart selbst, aus der wir Licht, Kraft, Freude, Leben beziehen könnten, lassen wir brach liegen, ergötzen uns an diesem und jenem frommen, ergötzungsfähigen Ding, aber den Herrn selbst nehmen wir nicht auf in unser Herz. In seiner ganzen Göttlichkeit, Unendlichkeit und seinem überfließenden Leben. Hätten sie, das müssen wir einmal zur Kenntnis nehmen, zuerst von dem Baum gegessen, den Gott in die Mitte als Zentrum, als Mittelpunkt des Gartens gepflanzt hat, was wäre dann geworden? Dann hätten sie ewiges, göttliches, unauflösliches Leben aufgenommen, das heißt den Herrn selbst. Erstens. Und zweitens hätten ihnen die Früchte der übrigen Bäume noch siebenmal besser geschmeckt. Das heißt, wenn wir unseren Herrn allein aufnehmen, er ist unser Ein und Alles. Und jetzt schenkt uns der Herr eine solche Freude solcher Gemeinschaft. Er hat uns eine Familie geschenkt. Brüder, Schwestern und. Wohlergehen. Jetzt kann ich aus dieser Gottseligkeit, die ich allein meinem Herrn verdanke, ein Blümchen am Weg leuchtet mir ganz anders entgegen, als wenn ich meinen Herrn nicht so innig lieben würde. Nicht allein anerkennen würde. Als Garant für alles. Also, beachten wir. Essen wir ihn, die Frucht des Geistes, ihn selbst, nehmen wir ihn auf. Dann auf einmal schmeckt alles Bittere sogar süß. So steht geschrieben. Das eine. Das zweite, was Bruder Heller angedeutet hat, mit dem möchten wir schließen heute früh, ist so wunderbar, fast zu wunderbar. Zu wunderbar, weil es viel zu einfach ist. Dass im Mittelpunkt der Gedanken Gottes der Sohn Gottes steht. Und dass Gott in ihm und durch ihn das All angefangen hat, geschaffen hat und durch ihn durchführt und vollenden wird, ist uns klar. Bezeugt in der Schrift. Das geht nun so weit, dass der Geist Gottes diesen Namen Sohn, Bin, hebräisch, oder Bin, die zwei Buchstaben B und N. Sowohl in den Urschriften, im Urtext, als sogar in den deutschen Sprachen samt allen verschiedenen Lesarten, die wir kennen, so gesetzt hat, dass der erste Buchstabe der ganzen Bibel im Alten Testament der Buchstabe B, B ist. Hebräisch Bet, Griechisch Beta. B Reshit Bara. Im Anfang schuf Gott. Und der letzte Buchstabe im Neuen Testament ist und bleibt der Buchstabe N. Das gibt also zusammen Bn. So. Wir haben drei Lesarten im Griechischen möglich, in den griechischen Urtexten. Die eine Lesart schließt mit allen Heiligen, ich rede jetzt Deutsch, im Griechischen ebenfalls, mit N, Hagion, N. Ein anderer Urtext schließt mit Amen, mit welchem Buchstaben schließt er?
N.
Und ein anderer schließt einfach
allen.
Mit allen, Panton, wieder mit
N.
Also, die Hebräer sind da konsequent und eindeutig. Die haben jeden Buchstaben gezählt, haben gezählt, auf dem Blatt stehen so viel A, so viel B, so viel C, dass keine Textvariante möglich war bei den Hebräern. Also, das Bet am Anfang steht fest. Und das N am Anfang, am Ende ebenfalls. Das heißt, im Sohne hat Gott alles eingeschlossen. Vorerst ganz sicher, sein ganzes Gotteswort ruht im Sohne.